Radio FR am Abend am 7. Was machen, wenn wir mal in einen Strommangel kommen? Die Gemeinde Düdingen die informiert. Er ist gefährlich und wir müssen probieren, dass er nicht zu uns kommt, der Japan-Käfer. Und etwas, das es seit 15 Jahren gibt, aber eben noch nicht viele Leute besucht haben, das Krematorium Freiburg.
Radio FR am Donnerstagabend. Das sind die Hintergründe vom Tag. Mit dem Fabian Weber.
Stromausfälle, das passiert etwa ging um immer. Schwierige Situation aber erst, wenn es eine sogenannte Strommangellage gibt. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Strom über Stunden, Tage oder gar Wochen höher ist als das Angebot, mit dementsprechenden Folgen. Die Gemeinde Düdingen die organisiert diesen Freitag ein Symposium zu dem Thema Strommangellage. Der Beitrag dazu von Valentin Brücker.
Wenn ihr daheim hockt und auf das Mal das Licht abstellt und kein Gerät mehr gibt, dann ist es ein Stromausfall. Dann zuckt man halt hurtig das Licht vom Natel, nimmt eine Taschenlampe vor oder zündet eine Kerze an. Dass in solchen Situationen jetzt selten jemand gerade panisch reagiert, liegt wohl daran, dass wir uns gewöhnt sind, dass in der Schweiz so Stromausfälle relativ hurtig mal behoben sind. Anders als bei einem Totalausfall ist der Strom bei einer Mangellage nur noch temporär oder reduziert verfügbar. Erklärt hier der Robert Riedo, er ist Chef des Gemeindeführungsorgan Düdingen.
Temporär bedeutet, ich habe 6 Stunden Strom, 6 Stunden kein Strom, 6 Stunden Strom und muss natürlich mein Verhalten daheim oder in der Firma entsprechend auf das einstellen. Wenn eine reduzierte Stromversorgung ist, wenn der Anschluss oder das, was aus der Steckdose kann, ziehen, reduziert wird, also ich habe dann nicht mehr gleichzeitig die Duschmaschine, den Kochherd und den Boiler und das Elektroöffel laufen.
Und so eine Strommangellage ist kein Fantasiegebilde, sondern durchaus ein realistisches Szenario.
Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wenn das eintritt. Wenn eine Strommangellage eintritt, ist jeder Bürger, jede Firma und jede Behörde direkt davon betroffen. Und deshalb ist es gut, dass wir uns auf das entsprechend vorbereiten.
Genau für so ein Ereignis muss man gewappnet sein, ergänzt hier der Roger Imhoff, ein Projektleiter vom Symposium.
Ein Ereignis, das heute weit weg erscheint, das aber eben jederzeit eintreffen kann. Das ist das Ziel von dem Symposium, diese Botschaft rauszutragen.
So eine Strommangellage betrifft nicht nur den Haushalt, sondern auch alle Bereiche, die wir im Alltag als selbstverständlich erachten. Ein Stichwort hier, Lieferkette.
Wie kommt die Ware in die Läden zum Beispiel? Die ganze Kühlkette kann betroffen sein. Je nach Intensität, die ganzen Transportwege, sei es auf der Schiene, aber ich nehme das Thema Diesel, Benzin, das muss man auch aufpumpen, wenn man tanken, das läuft auch elektrisch. Das kann auch einen Einfluss haben eben auf die ganze Versorgungskette.
Sagt der Roger Imhoff, der Projektleiter vom Symposium. Dann wollen wir jetzt aber auch noch gerade wissen, wie man sich denn als Privatperson auf so eine Strommangellage vorbereiten kann. Auch dazu hat der Valentin Brücker einen Beitrag gemacht.
Bei diesem Symposium geht es nicht nur darum, die Gründe und die Eigenheiten von so einer Strommangellage zu erläutern, sondern auch darum, wie man sich auch als Einzelperson auf so eine Strommangellage vorbereiten kann. Dazu der Roger Imhoff, er ist Projektleiter vom Symposium.
Das wäre die Prävention, wo man da wieder für einen Bürger, für einen Haushalt auf einen Notvorrat zu reden und andere Massnahmen Autonomie herzustellen, wo eine solche Situation mit eigenen Mitteln und Vorkehrungen kann abwettern.
So ein Notvorrat reicht ja auch nicht ewig. Aber das ist auch nicht das Ziel, ergänzt der Robert Riedo. Er ist Chef des Gemeindeführungsorgans Düdingen.
Die Behörden, die Institutionen und in unserem Fall die Gemeinde, die werden, wenn man in so einer Situation aktiv und das Beste mögliche für die Bevölkerung organisieren. Das braucht aber eine gewisse Zeit, sagen wir mal 2 bis 3, 4 Tage, bis so Behörden an solches reagieren. Und genau diese Zeit geht es darum, dass jeder selber sich kann organisieren für die Zeit zu überbrücken.
An diesem Symposium zu Düdingen geht es also darum, über die Strommangellage zu informieren, die Bevölkerung zu sensibilisieren und auch konkret zu instruieren, was in so einem Fall zu machen ist. Das am Freitag von 5 bis 7 im Podium zu Düdingen.
Wäre also vielleicht noch eine gute Sache, dort bei diesem Symposium zuzuhören und sich eben darauf vorzubereiten, was man allenfalls bei einer Strommangellage muss oder kann machen. Auch diesen Sommer hat er sich in der Schweiz verbreitet und ist leider nicht harmloser gekommen, der Japankäfer. Ein Schädling, der verheerende Auswirkungen auf die Landwirtschaft und auf die Rebberge hat. Hier im Kanton sind wir besitzen, zum Glück vom verschont geblieben. Ob das aber so bleibt, erzählt uns der Schorsch Wirsch.
Aus Japan kommt er, über Italien hat er den Weg in die Schweiz gefunden und wenn er da ist, dann richtet er massive Pflanzenschäden an. Schon im Juli hat das Bundesamt für Landwirtschaft kommuniziert, dass in gewissen Befallszonen im Wallis und im Tessin eine Ausrottung vom Japankäfer keine Option mehr sei. Man könne nur noch die Verbreitung verhindern. Nächstes Frühling geht es wieder los, das ist so gut wie sicher. Und mit welchen Massnahmen das man reagieren kann, das wird zurzeit diskutiert. Bis jetzt verschont geblieben ist der Kanton Freiburg. Wir haben nachgefragt beim Verantwortlichen vom kantonalen Pflanzenschutzdienst, André Chasson. Wie zuversichtlich ist er für das 2026?
Natürlich hoffen wir, dass er nicht kommt. Uns ist klar, dass es vielleicht eine Frage der Zeit ist, aber auch gut möglich, dass wir verschont bleiben.
Der Grund für den Optimismus ist die Art und Weise, wie sich der Japankäfer verbreitet, über Waren und Personentransport. Der Japankäfer reist gern. Darum taucht er dann auch im Wallis und im Tessin die Erden auf, wo die grossen Verkehrsachsen durchführen. Stichwort etwa Simplonpass. Und dann als Fortsetzung in der Nähe von Autobahnen, an Genfersee Riviera und immer wieder an der Nord-Süd-Achse, sprich etwa Lötschberg. Und da sei Freiburg halt doch ein bisschen ab dem Schuss.
Man ist nicht direkt an diesen Haupttransportachsen, aber man ist doch auch ein Teil davon. Darum müssen wir auf der Hut sein. Aber Nord-Süd tangiert uns zum Glück nicht direkt.
Machen dagegen kann man vorerst wenig. Der Mensch reist, der Mensch transportiert, das lässt sich nicht unterbinden. Darum ist der Rat von André Chasson ganz einfach, wachsam sein, punkto Japankäfer. Vor allem, wenn man unterwegs ist in Gebieten, wo man weiss, dass sie betroffen sind. Wie man den Japankäfer erkennt, das detaillierte Foto ist auf der Webseite des Kantons. Man kann sich ausdrucken und zum Beispiel in die Lastwagenkabine oder ins Warenlager hängen. Und, falls man einen Verdacht hat, ab in ein Glas damit und sofort beim kantonalen Pflanzenschutzdienst melden. Das ist sogar obligatorisch. Aktuell ist das gerade nicht in den Wintermonaten, aber es wird dann wieder werden im Frühling. Fortsetzung folgt.
Seit der Schorsch Wirsch hoffen wir mal, dass wir hier im Kanton Freiburg, also auch im Frühling, weiterhin vom Japankäfer verschont bleiben. Hier der Hintergrund vom Tag, da machen wir jetzt weiter mit den Nachrichten aus der Region von dem heutigen Donnerstag, auch die zusammengestellt vom Schorsch Wirsch.
Die Akademie für aktuelle Musik Schweiz sucht wieder junge Musikerinnen und Musiker für ihr Projekt La Gustav 2026. Musikbegeisterte im Alter zwischen 18 und 25 Jahren können sich ab sofort anmelden. Zielgruppe sind Personen, die sich in den Bereichen Instrumentalmusik, Songwriting, Produktion, Rap oder Beatmaking profilieren möchten. Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos. In Freiburg findet die Audition am 24. November im Frisson statt. Die Berner Gemeinde Könitz wird Partnergemeinde des Naturparks Gantrisch. Ab nächstem Jahr starten die Gemeinde Könitz und der Förderverein Region Gantrisch eine dreijährige Zusammenarbeit, die einen Beitritt als Pfortengemeinde ab 2032 prüfen soll. Die Vereinbarung wurde auf der alten Schwarzwasserbrücke symbolisch unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung heißt. In den kommenden Jahren wollen sich beide Parteien intensiver kennenlernen und gemeinsame Projekte wie die Neophytenbekämpfung angehen. Ein vollständiger Beitritt bedarf einer Abstimmung in allen Parkgemeinden. Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der A12 zwischen Vorü und Bühl bei einem Unfall mit mehreren Autos ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Ausfahrt Vorü aus ungeklärten Gründen zu mehreren schweren Kollisionen zwischen dem Motorradfahrer und drei Autos. Der Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle, die Autofahrer blieben unverletzt.
Es ist ein Ort, wo eben noch nicht allzu viele Leute von euch, die hier gerade zuhören, schon mal besucht haben, das Krematorium zu Freiburg. Es ist direkt neben dem Friedhof Saint-Léonard. Vor 15 Jahren ist das Krematorium gebaut worden und heute werden dort zwischen 1'800 und 2'000 Kremationen pro Jahr durchgeführt. Dazu gehören wir jetzt Corinna Zuchinder.
Also hier haben wir die zwei Höfe. Die Salge machen wir parat auf dem Tisch. Wenn es Moment ist, Kremation, Anfang, das macht alles automatisch.
erklärte Jean-Robert Reps. Er ist der Verantwortliche vom Krematorium Freiburg. Und effektiv geht die Tür vom einen Ofen automatisch auf. Es kommt gerade Tauwärmer. Und eine Vorrichtung aus Metall schiebt den Holzsarg langsam auf den Tisch in den Ofen. Klappe geht zu. Bis die Kremation abgeschlossen ist, dauert es um die 2 Stunden. Bei Menschen, die nach Chemotherapie gekommen sind, dauert es manchmal ein bisschen länger, erzählt Jean-Robert Krebs, aber er wüsste nicht genau, warum. Die Temperatur im Ofen beträgt 900 Grad. Ein Computer überwacht den Verbrennungsprozess. Durch ein Guckloch kann er in die Öfen reingucken, um zu sehen, wenn was alles verbrennt ist.
Wenn es alles dunkel rot ist,
dann tauft Jean-Robert Krebs die Luke und stößt die Äscher mit einer Längestange in die Auffanggrube. Er lässt sie abkühlen, währenddessen bereits den nächsten Sarg im Ofen verglüht. Ist die Äscher kalt, kommt sie neu in eine Filtermaschine geleert.
Die Maschine tut Metall weg.
Metall, das sind Schrauben und Nägel vom Sarg, aber auch das Metall, das im Körper des Verstorbenen war. Wie künstliche Hüftgelenke, Platten und Stifte. Führig bleibt die reine Asche. Die
Asche kommen in ein Säckchen mit Etikett, alle Papier von den Personen. Jedes Mal sind Papier mit.
Das etikettierte weiße Säckchen geht dann zurück an das Bestattungsinstitut, das sich um die Urne kümmert. Jean-Robert Krebs hat es angetönt, es gibt allerhand Papierkram auszufüllen.
Ja, es gibt viel. Ein Procès-verbal, als die Person kremiert ist, mit Nummer, Datum, alles, das muss man alles geben. Und auch für die Gemeinde, für, ja, viel, es gibt viel. Pro Kremation gibt es etwa 8 Papier.
Für das alles seine Richtigkeit hat.
Seht Corinna Zuchinder. Und damit sind wir am Schluss hier von den Hintergründen von diesem heutigen Donnerstag. Geniessen da, wo bis morgen rum. Für euch im Studio war der Fabian Weber. Ciao zusammen.
Die Hintergründe vom Tag aus Podcast auf radiofr.ch.